Herzlich willkommen beim Sei doch nicht besteuert Podcast. Heute, Christian, sind wir nicht alleine, sondern haben einen Gast, weil wir wollen über die Trading GmbH sprechen. Und da haben wir den Dr. Rolf Müller, Rechtsanwalt, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, zu uns eingeladen. Und erstmal gebe ich dir nochmal kurz das Wort, Christian, aber dann würde ich gleich mal ein herzliches Hallo an den Rolf sagen und ihn bitten, mal kurz ein paar Sätze über sich, seinen Werdegang und die Mission zu sagen.
Ja, wunderbar, tolles Thema. Trading GmbH, mein Lieblingsthema und natürlich umso besser, dass Rolf dabei ist. Ihr werdet später noch merken, warum das so wichtig ist. Rolf, erzähl mal kurz, warum macht es Sinn, dass du heute hier bei uns dabei bist?
Ja, Fabian und Christian, ich freue mich auch sehr, heute bei euch sein zu dürfen. Bin ja schon länger im Geschäft mit 60 Jahren. Da kann man natürlich viel erzählen bei uns aus der Branche. Ich mache mal die Kurzfassung. Bin seit etwa 8 Jahren aus der Gestaltungsberatung für Unternehmerfamilien kommend, so bei der digitalen Aufarbeitung von Vermögenssachverhalten hängen geblieben. Also Christian hat schon angesprochen, dann Aktien, Anleihen, Fonds, dann im betrieblichen Bereich, GmbH, KG, Stiftung, wahnsinnig aufwendig, fehlertechnisch teuer und war dann der Meinung, dass dann für diese doch steuerlich häufig sehr attraktiven Konstellationen dann eine technische Lösung dann irgendwo verwendet werden müsste, um das Ganze einigermaßen vernünftig abbilden zu können. Habe dann gesucht, habe keine gefunden und ja, dann fühlte ich mich berufen, selbst eine zu bauen.
Spannend.
Sehr gut, ja. Christian, ich meine, vielleicht für die, die jetzt zum ersten Mal diese Trading GmbH hören, ich glaube, GmbH ist logisch, ist klar, haben wir schon oft auch im Podcast drüber gesprochen. Ja, das sind ja alles Einkünfte dann aus dem Gewerbebetrieb, aber die Trading GmbH, ja, das ist nochmal praktisch, ja, zwar auch eine GmbH, aber eben zum Handeln von Wertpapieren beispielsweise. Und jetzt könnte man natürlich die Frage stellen, ja gut, warum brauche ich jetzt da eine GmbH? Warum mache ich das nicht im Privatvermögen, wenn ich beispielsweise Aktien verkaufe oder auch Dividenden bekomme von einer anderen GmbH beispielsweise? Was ist da der Vorteil?
Ja, da triffst du ja schon den Kern. Da gibt es wirklich einige gute Gründe, sich vielleicht zu überlegen, seine Kapitalanlagen gar nicht über das Privatvermögen zu machen, sondern direkt über eine GmbH. Eigentlich gibt es ja da zwei Situationen. Die erste Situation könnte sein, dass man vielleicht eine GmbH hat, mit der man sein Geld verdient, wo man von dem verdienten Geld natürlich irgendwann Kapital übrig hat und sich dann die Frage stellt, soll ich mir das ausschütten und dann privat anlegen oder soll ich es gleich bei meiner GmbH anlegen? Das wäre die eine Situation und die andere ist, ich habe vielleicht Privatgeld und lege ich das vielleicht in eine GmbH an und investiere dort. Ja? Und am Ende für beide Situationen gilt eigentlich alles, was wir jetzt gleich sagen, gleichermaßen. Und ich hatte es eingangs schon gesagt, ich finde dieses Konstrukt sehr interessant, weil natürlich die Steuerbelastung teilweise natürlich viel, viel niedriger ist als im Privatbereich. Ja, privat zahlt man ja 26,375%, also Abgeltungssteuer und Soli, auf die Investitionen im Bereich Kapitalvermögen. Heute hat die SPD gesagt, sie wollen da auch noch Sozialabgaben gerne drauf haben. Warten wir mal ab, ob es dabei bleibt. Aber momentan ist es jetzt erstmal so, ja. Und bei so einer GmbH kann das ja schon sehr viel niedriger sein, Fabian, oder? Das ist ja wirklich ganz spannend.
Absolut, da gibt es den Paragraphen 8b, ja, KSTG, dass eben 95% steuerfrei gestellt werden. Wenn man jetzt mal vereinfacht rechnet mit einem Steuersatz von einer GmbH von 30%, das ist natürlich immer so ein bisschen, wo die GmbH auch ihren Sitz hat, da kommt man auf eine Steuerbelastung von 1,5%. Und das ist natürlich, wenn man jetzt beispielsweise eine Aktie dann über eine GmbH verkauft und die nicht im Privatvermögen gehalten hat, natürlich dann angenehmer, etwa 1,5% Steuerbelastung zu haben, im Gegensatz zu deinen angesprochenen 26,375%. Jetzt gibt es allerdings vor allem bei Dividenden, ja, da so ein paar Besonderheiten, die man beachten muss. Ich glaube, wenn man jetzt eine Aktie verkauft, jetzt nehmen wir an, man hat eine BMW-Aktie und dann verkauft man die mit Gewinn, dann kann man eben diese Freistellung und dementsprechend auch die Effektivsteuerbelastung relativ einfach, sage ich mal, auf 1,5% drücken. Wohlgemerkt, man hat natürlich dann das Geld in der GmbH, kann es jetzt nicht wie dann im Privatvermögen einfach für private Späße ausgeben. Bei Dividenden, Christian, da gibt es noch eine Mindestbeteiligung. Da kann man nicht einfach irgendwie eine einzelne BMW, Daimler, was auch immer Aktie haben, sondern ich brauche noch eine Mindestbeteiligung.
Mhm. Ich weiß, ich hätte jetzt ja fast gedacht, das hätte bei dir zutreffen können, dass du an BMW 10% hältst, aber ich glaube,
dann ich bin ja nicht Frau Glatten, ne?
Ja, ach so, okay.
wäre schön, aber da bin ich wahrscheinlich im 0,00%-Bereich investiert. Wenn man jetzt 10% beziehungsweise besser 15% hätte, dann wird schon anders aussehen, weil es ist so, man braucht eine Mindestbeteiligung von 10% in der Körperschaftssteuer und sogar bei 15% in der Gewerbesteuer, dass man eben dieses Privileg, was man bei einem Verkauf von so einer Aktie hat, dann auch hat, wenn man eben eine Ausschüttung bekommt. Und das ist dann oft nur so, wenn man dann wirklich meistens halt GmbH-Anteile hat, also dass man jetzt einer großen Aktiengesellschaft, die weltweit auch gehandelt wird, 10% beziehungsweise dann in der Gewerbesteuer 15% hält, das ist eher unwahrscheinlich, außer ich bin halt die Familie Quandt oder Glatten oder so, aber das ist wahrscheinlich eher der Ausnahmefall bei den Dividenden.
Ja, das heißt ja dann, dass man auf die Dividenden ja voll Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer zahlt, aktuell 30% dann in Summe. Das heißt, da ist man ja sogar ein bisschen teurer steuerlich bei den Dividenden, als wenn man die privat gehalten hätte. Ja, das heißt, ich weiß nicht, dann könnte man ja fast sagen, bei Dividendenaktien oder Dividendeninvestments könnte es vielleicht auch eine Überlegung wert sein, die vielleicht doch privat zu tätigen und lieber die Nvidias dieser Welt dann über die GmbH zu investieren, oder? Was sagt ihr beide dazu?
Das ist total richtig. Ich habe gerade ein bisschen überlegt, Christian, und Fabian, wir haben das um die 1000 Kunden und ich habe tatsächlich zwei, bei denen Schachtelbeteiligungen an der börsennotierten Gesellschaften im Depot sind.
Mhm.
Aber zwei von 1000, ja, aber sind auch nicht meine, ganz entspannt. sind von Kunden, aber da ist es tatsächlich so. Und was ich jetzt auch adressiert hatte, das ist natürlich schon auch ein durchaus relevantes Thema, weil dann die steueroptimierte Vermögensstruktur natürlich auch dahingehend durchdacht sein sollte, dass dann die entsprechenden Erträge auch planmäßig dort ankommen und dort entstehen, wo sie steuerlich optimiert dann auch abgebildet werden können. Und bei den Dividendentiteln ist es tatsächlich so, dass es so, ja, eher so grosso modo jedenfalls bei der GmbH auf der GmbH-Ebene so neutral ist. Hängt ein bisschen von der Gewerbesteuer ab. Aber das ist so ziemlich neutral mit der Anlage auf der Privatebene. Aber du hast natürlich dann, wenn du die Dividenden dann irgendwann später wieder ausschüttest an den Anleger, dann eine Nachversteuerung. Das finde ich ist der entscheidende Punkt. Aber jetzt so die Zuordnung auch der Dividenden auf der Ebene der GmbH, die ist dann verglichen mit der Direktbesteuerung beim Anleger dann neutral. Aber in beiden Teilen einfach, ich sag mal, logisch verbunden mit dem Investment in Aktien. Aber wenn man es so feinziseliert machen könnte und dann, ja, dann auch die Vermögensverwalter, die ja dieses liquide Vermögen dann auch betreuen, dazu bringen könnte, eben dann die Dividendentitel privat auszuwählen und auf der GmbH-Ebene dann zu Wachstumsaktien, was Christian schon ansprach, dann irgendwie zu allokieren, dann wäre es natürlich super. In der Praxis, vorsichtig formuliert, nicht so ganz einfach.
Ja, aber viele investieren ja auch, ich weiß nicht, Rolf, ob du das auch bestätigen kannst, zumindest ist das ja so in der breiten Masse glücklicherweise jetzt angekommen, dass viele ja auch gar nicht mehr selbst die Aktien auswählen, sondern in ETFs investieren. Da gibt es ja ganz tolle Produkte mit geringen Kosten, wunderbar. Und wenn man an ETF denkt, denkt man ja eigentlich auch klassischerweise, die lege ich mir eben in mein Privatdepot und lasse sie dann da liegen. Aber die kannst du dir ja auch einfach über eine GmbH kaufen. Und das Ganze ist ja eigentlich auch interessant, ja, weil, oder die meisten wissen es vielleicht, so eine ETFs werden ja auch auf Ebene der ETFs mittlerweile besteuert und dafür bekommt man als Anleger eine Teilfreistellung. Also ETFs sind dann, wenn man sie hält und die eben wieder verkauft oder auch Ausschüttungen bekommt, nicht vollsteuerpflichtig. Im Privaten gibt es eine Teilfreistellung von 30% und bei der GmbH ist diese Teilfreistellung viel höher. Die ist nämlich bei 80% und 40% bei der Gewerbesteuer. Also das wird so ein bisschen aufgeteilt, ne? Bei der Körperschaftssteuer sind es 80% steuerfrei und bei der Gewerbesteuer 40% steuerfrei. In Summe kommt man dann auf eine Steuerbelastung von 12% auf diese Aktienfonds. Und das ist natürlich auch deutlich besser als im Privatvermögen. Also hier ist, glaube ich, auch ein ganz klarer Pluspunkt pro GmbH.
Das ist ein smarter Gedanke, Christian. Und auch wenn du es dann vergleichst mit der Dividendengeschichte, die wir jetzt gerade diskutiert hatten, ist das wirklich, wirklich smart. Warum? Weil ihr dann bei den ETF, also Investmentfonds oder ETF, die ja steuerlich gleich behandelt werden, aber ETFs sind natürlich deutlich günstiger jetzt von der Handhabung, das sind ja auch die Ausschüttungen aus den Fonds teilfrei gestellt. Also nicht nur die Gewinne, sondern auch dann die laufenden Erträge und dann die Fahrpauschalen, die ja dann auf die regulären Ausschüttungen dann angerechnet werden. Und da hast du natürlich dann verglichen mit der Direktanlage in der Aktie bei dem laufenden Ertrag auf der GmbH-Ebene den Vorteil, dass auch dieser teilfrei gestellt ist, also 80%, 40%. Versus bei der Aktie, wo eben die Dividende regulär steuerpflichtig ist. Ja, smart.
Also statt einer Dividenden-Einzelaktie lieber den Dividenden-ETF kaufen eigentlich, ja. Das ist ja
steuerlich gesehen,
könnte hier die steuerliche Empfehlung sein, genau.
Cool.
Ich habe aber noch einen Punkt. Ich weiß nicht, ich vermute mal, der wird euch beiden auch gefallen oder den Hörern. Wobei ich weiß nicht, vielleicht, ob ihr überhaupt Personen seid, die zu so einer Hauptversammlung gehen würden. Aber dieser Vorteil, der ist wirklich auch nicht von der Hand zu weisen. Und zwar kannst du ja bei der GmbH auch Kosten abziehen. Man denkt jetzt zwar, okay, die Gewinne aus dem Verkauf von Aktien sind zu 95% steuerfrei. Deswegen kommt man ja auf die Steuerbelastung von 1,5%. Die 95% kommen dadurch zustande, dass es so einen pauschalen Betriebsausgabenabzug gibt. Da könnten manche jetzt denken, na gut, da habe ich das ja irgendwie da pauschal berücksichtigt, da kann ich ja vielleicht gar keine Kosten mehr abziehen. Aber das stimmt nicht. Bei der GmbH kannst du letztendlich alle Kosten, die bei der GmbH halt anfallen, die jetzt nicht privat veranlasst sind, sondern mit dieser Anlage auf Ebene der GmbH zusammenhängen, abziehen. Und das kann ja ganz vielfältig sein, ja. Das Erste, an was man denken könnte, sind natürlich die Zinsen, ja, wenn man jetzt Geld aufnimmt, oder das Depot auch der Bank verpfändet und sagt, hier, gib mir einen Wertpapierkredit, das ist ja auch nichts Seltenes, kann ich ja plötzlich das 1,5-1,6-fache investieren als vorher und zahle aber natürlich Zinsen an die Bank. Und wenn man sowas macht, das kann ganz interessant sein, weil die Zinsen sind ja dann auch gar nicht so hoch. Für die Bank ist das ja kein so hohes Risiko, weil das Depot ja im Hintergrund ist. Wenn man das jetzt aber privat macht, ja, dann zahlt man da vielleicht 3,5-4% Zinsen, aber hat überhaupt keinen Vorteil davon. Man muss die Gewinne, die man dann mit dem Depot macht, voll versteuern, aber hat die Zinsen verpuffen einfach. Und das ist übrigens ja auch ein Grund, warum der Steuersatz privat so gering ist mit den 26,375%, sonst wäre der ja eigentlich viel höher. Und bei der GmbH kann man aber die Zinskosten oder auch Reisekosten zur Hauptversammlung, ja, Bewirtung von Geschäftsfreunden und sowas, könnte man da vielleicht denken, kann man natürlich alles schön geltend machen und dann von den Einnahmen, die man hat, die dann teilweise auch steuerfrei gestellt sind, auch noch abziehen. Also aus meiner Sicht ein Vorteil, der mindestens genauso groß zu betrachten ist wie die unterschiedlichen Steuersätze, oder? Wie seht ihr das?
Spannend, ja. Also grosso modo zutreffend. Und wir haben ja viele Betriebsprüfungen mittlerweile auch, was diese betrieblichen Depots angeht und dann die Sachverhalte, die damit zusammenhängen. Und in fast allen Fällen werden diese Aufwendungen, die jetzt nicht, ich sage mal, direkt zuordnenbar sind zu einem bestimmten Wirtschaftsgut, steuerlich gesprochen, dann auch steuerlich dann akzeptiert. Also als Betriebsausgabe auch unsere Kosten dann für die Depotverarbeitungen, die laufen dann in diesen allgemeinen, sagen wir, Aufwandstopf rein und die werden dann auf der GmbH-Ebene dann auch voll steuerwirksam, nicht wie eine Tätigkeitsvergütung oder dann sonstige Aufwendungen. In ganz seltenen Fällen haben wir dann Betriebsprüfungen, wo dann auch dann die, ich sag mal, indirekten Kosten dann mit einem gewissen Schlüssel dann diesen teilweise ja steuerfreigestellten Positionen dann irgendwie zugeordnet werden. Ist aber die große Ausnahme. Ich würde mal sagen, in 95% aller Fälle läuft es, so wie du es gesagt hast, Christian, dann geschmeidig durch und wird voll abgezogen.
Ja, die Zeiten, wo man zur Hauptversammlung fährt, um sich da zu beköstigen, sind allerdings auch vorbei, oder? Das ist ja jetzt alles immer remote.
Früher gab es mal besseres Essen. Ja, wäre noch eine kleine Ergänzung. Immerhin gibt es ja noch den Sparerpauschbetrag von 1.000 Euro pro Person und pro Jahr im Privatbereich. Also ein bisschen Pauschalkosten kann man da noch absetzen. Ja, muss nicht alles zumindest versteuern. Aber klar, man hat natürlich über eine GmbH da ganz andere Hebel, was dann auch Ausgaben angeht. Mhm. Und vielleicht noch ein Punkt, den man da nicht vergessen sollte, weil uns hören ja viele Leute zu, von Steuerberater, Steuerberaterin bis hin zum Azubi. Es ist natürlich dann schon so, das Geld liegt dann in der GmbH drin. Also jetzt, wenn man jetzt beispielsweise eine Aktie verkauft und dann eine Steuerbelastung von dann effektiv 1,5% hatte, klar, dann ist es natürlich noch in der GmbH drin. Ich kann jetzt da nicht den privaten Urlaub damit finanzieren. Wenn ich eine Ausschüttung mache, dann kommen da nochmal eben 25% Kapitalertragssteuer plus Soli dazu. Das vielleicht nochmal ergänzend. Und was natürlich auch noch so ist, es kann sich natürlich, haben wir jetzt gerade besprochen, aufgrund der Steuer schon ordentlich lohnen. Ja, nicht nur beim Verkauf, sondern wir haben es angesprochen, auch gegebenenfalls bei Dividenden und Fonds. Ja. Aber klar, es gibt natürlich auch Pflichten einer solchen Trading GmbH, die natürlich was anderes sind, wie wenn man jetzt einfach die Aktie über das Privatvermögen verkauft. Ja. Man muss einen Jahresabschluss machen etc. pp. Also es sind natürlich auch Verpflichtungen, die mit so einer Trading GmbH dann einhergehen.
Reicht das nicht, wenn man einmal im Jahr die Depotbescheinigung zieht und dann zur Steuererklärung nimmt? Das wäre ja schön, oder? Das ist aber dann, ein bisschen mehr zu tun. Ne? Aber so ist dann, es ja privat eigentlich relativ einfach. Ne? Aber bei der GmbH sieht es ganz anders aus.
Weit verbreitete Irrtum, der auch nicht dadurch richtiger wird, dass da ganz viele dran glauben in der Praxis. Nee, das ist ja letztendlich, wisst ihr, genau die Situation, die ich vor 7, 8 Jahren dann hatte, als ich die Unternehmerfamilien begleitet hatte. Christian hat es ja vorhin entwickelt. Dann, das sind zwei, sagen wir, Gruppen jetzt dann bei den vermögensverwaltenden GmbH oder Trading GmbH. Die eine Gruppe, und aus der ist letztendlich auch die Dienstleistung bei mir entstanden. Das sind die Strukturen, in denen eben, das hatte ich früher auch beraten, Holdingstrukturen, dann die Ausschüttungen steuerfrei sind aus den operativen Gesellschaften und dann die Veräußerungsgewinne auch steuerfrei sind. Und dann sitzt das Geld natürlich dann auf der Holding-Ebene und dann das Ausschütten ist im Regelfall so schmerzhaft, weil mit 30% Versteuerung verbunden, das ist eigentlich nur in Notfällen dann irgendwie erfolgt, also praktisch nie. Und dann aus der Konstellation heraus ist dann auch unsere Dienstleistung dann auch entstanden. Die Trading GmbH in dem Sinne, Christian, wie du es vorhin vorgestellt hast, die ist eigentlich in den letzten 5, 6 Jahren dann entstanden. Initial dann aus dem 20 Absatz 6, glaube ich, war es, diese Verlustverrechnungseinschränkungen da, die ja zwischenzeitlich Gott sei Dank aufgehoben worden sind, aber dadurch bedingt sind eigentlich viele Trader GmbHs entstanden. Und dann aus dieser Sachbefassung, das finde ich ganz spannend, Christian, mit diesen Trading GmbH ist dann auch die letzten 3, 5 Jahre bei uns in der Branche auch immer mehr die Erkenntnis gereift, sage ich mal, dass eben die Anlage auf dieser Ebene dann doch auch verglichen mit der Privatanlage dann deutlich vorteilhafter ist, wenn du eben so wie vorhin entwickelt, dann einfach auch passgenau anlegst. Ne, so. Und da hatten wir tatsächlich damals diese Konstellation bei den Unternehmerfamilien, dass du eben jetzt nicht die Steuerbescheinigung, Erträgnisaufstellung von der jeweiligen Bank verwenden kannst, sondern jeden einzelnen Sachverhalt dann im Depot, Kauf, Verkauf, Ertrag, dann Corporate Actions, Aktiensplits oder ähnliche Dinge jeweils individuell beleghaft verarbeiten musst, weil alles, was die, und das ist die zentrale Erkenntnis bei der Wertpapierbuchhaltung, alles, was die Bank macht, macht sie immer nur fürs Privatdepot, macht sie niemals fürs Betriebliche. Auch fürs Privatdepot macht sie auch nicht irgendwo freiwillig, sondern weil der Gesetzgeber sie vor Jahrzehnten schon gebeten hat, doch die Kapitalertragssteuer, Abgeltungssteuer selbst zu berechnen und abzuführen. Und wird immer nur fürs Privatdepot gemacht. Und das Zweite war eben auch der Umstand, dass du fürs betriebliche Depot, Handelsrecht, Steuerrecht, Folgebewertung, Abschreibungen etc. Teilfreistellungen bei den ETFs, brauchst du einfach viele Zusatzinformationen, die dir die Bank in der Form auf dem Beleg nicht liefert. Mhm. Weil sie dich muss, weil sie die Information häufig gar nicht hat in der Form. Und dann führst du unheimlich komplexe Excel-Listen, um dann diese ganzen Zusatzinformationen dann festzuhalten, sich zu besorgen, OnVista googeln, den Vermögensverwalter fragen und dann irgendwann bist du in der Lage, auf der Grundlage dann laufende Buchhaltung, Jahresabschluss, Steuererklärung zu machen, musst die ganzen Belege auch noch irgendwie dann Screenshot, ne, dann dokumentieren oder so, musst du für die Abschreibungen dann die Kurse auch dokumentieren. Also galaktischer Aufwand, das war irre. Und dann haben wir eben gedacht, meine Güte, wie schön wäre das, wenn es da eine Lösung gäbe, wo du auf Knopfdruck dann diese Buchhaltung machen kannst.
Mhm. Jetzt hast du ja quasi schon die Lösung genannt. Ich will es gerade mal noch versuchen, so ein bisschen herzuleiten, um vielleicht auch nochmal das Problem deutlicher zu machen. Die GmbH ist ja per Rechtsform ein Kaufmann, ne? Und das heißt, sie unterliegt der Buchhaltungspflicht. Und das heißt natürlich, das Ganze muss vollständig sein und auch einzeln aufgezeichnet sein. Ne? Das heißt, du kannst ja nicht dahin kommen und sagen, ich habe den Jahresdepotauszug, den buche ich irgendwie ein und mache dann irgendwelche Anpassungen. Das ist dann schon da, ist das erste Problem. Rolf, lass mich das vielleicht nochmal auch, du hast ja gerade schon gesagt, dass es sogar eine Lösung gibt. Ja, das ist natürlich sehr gut, aber um vielleicht das nochmal plastisch zu machen, warum braucht es überhaupt diese Lösung? Lass mich vielleicht nochmal zwei Sätze zum Thema GmbH nennen. Ne? GmbH ist ja eine Rechtsform, auch noch eine Kapitalgesellschaft und die unterliegt den Grundsätzen des Handelsgesetzbuches. Das heißt, da steht ja drin, die muss eine Buchführung machen. Klingt jetzt erstmal nicht so schwierig, aber wenn man dann genauer mal reinschaut, was bedeutet das eigentlich, heißt das ja, das muss vollständig sein. Das heißt, wirklich jede einzelne Transaktion muss auch einzeln erfasst werden. Es müssen die Grundsätze des Handelsgesetzbuches beachtet werden und auch noch des Steuergesetzbuches, die ja dann auch teilweise unterschiedlich sind. Das heißt, natürlich am Ende geht es darum, irgendwo einen Jahresabschluss aufzustellen, aber überhaupt, um erstmal dahin zu kommen, gibt es ja schon einige Hürden. Da sprachst du jetzt davon, dass es natürlich im besten Fall so läuft, einen Export zu haben, den man dann verarbeitet, weil man will ja nicht, oder ich wüsste jetzt nicht, ob ich das wollen würde als Steuerberater, und ich glaube, unsere Zuhörer wollen das auch nicht, sich jeden einzelnen Wertpapierkauf und Verkauf, ne, BMW hier für 70 Euro eingekauft, für 75 wieder verkauft, 3,50 Euro Spesen und so viel Fremdgebühren noch, das alles irgendwie händisch zu verbuchen, das kann ja keiner wollen. Also sehe ich zumindest so. Und das muss ja auch keiner machen, oder? Erzähl mal, wie geht das genau?
Ja, als ich anfing vor 8 Jahren, Christian, wollte ich ja diese Lösung nicht selbst entwickeln, sondern ich hatte eigentlich eine gesuchte Markt, die in der Lage ist, genau so, wie du es gerade geschildert hast, dann eben diese Depot-Sachverhalte dann quasi automatisiert, sauber dokumentiert abzubilden. Und da hatten wir dann kein Produkt gefunden, was das aus unserer Sicht dann tauglich dann auch liefern konnte. Ne? Handelsrecht, Steuerrecht, Doku, mit Belegverknüpfung, was mittlerweile bei der DATEV von den anderen FIBO-Systemen ja Standard geworden ist. Und dann haben wir eben angefangen, da selbst was zu entwickeln. Wir haben dann auch mit vielen Kolleginnen und Kollegen gesprochen, ob die dann auch Interesse hätten, Seminare und Schulungen, ne, Begleitungen bei der Erfassung dieser Sachverhalte, da Unterstützung zu bekommen. Und ich würde mal schätzen, 19 von 20 haben gesagt, nö, Dankeschön, hab genug anderes zu tun und wäre eigentlich viel interessierter daran, dass das jemand für mich einfach sauber aufarbeitet, einspielt, dokumentiert, garantiert. Dafür würde ich gern auch was zahlen und hab genug andere spannende Dinge, die ich dann mit der dadurch frei gewordenen Zeit dann machen könnte. Ja, das war so genau die Idee, die wir da vor 7 oder 8 Jahren hatten.
Das heißt also, ich sag mal, wie würde man denn jetzt händisch vorgehen? Ne? Da müsstest du ja dann sagen, du versuchst dir irgendwie so ein, also ich sag, der Worst Case wäre ja, du musst dir jede einzelne Wertpapierabrechnung angucken und das händisch verbuchen. Ne? Da hast du irgendwie 4, 5 Buchungssätze, die im schlimmsten Fall mit so einem Wertpapierkauf und Verkauf zusammenhängen. Du musst irgendwie das, hast einen Kauf, dann musst du es im Anlagevermögen erfassen, dann hast du vielleicht noch Gebühren, die man noch nachaktivieren muss und so weiter, ne? Und dann geht es ja am Ende auch darum, zum Jahresabschluss kommen wir vielleicht noch, was muss man da eigentlich alles beachten? Aber, und die zweite Variante wäre, dass man sich irgendwie versucht, ein Excel zu ziehen und das dann da selber umzustellen. Und du hast ja quasi Variante 3, es geht alles automatisch, wenn ich das richtig verstehe, oder?
Ja, nee.
Ist das, genau also, kann man das so sagen?
Kann man genau so sagen, ja. Also es gibt Kolleginnen und Kollegen, ich habe ja dann letztendlich durch die Produktentwicklung, Produkterfahrung, da wahnsinnig viele Einblicke bekommen in die Praxis. Und das ist so, wie du sagst, also entweder du versuchst das Ganze auf Kundenebene abzubilden und untergliedest dann auch die Kunden so, so filigran, sage ich mal, dass du meinetwegen auch Teilfreistellungen auf Kundenebene abbilden kannst. Aber das Dilemma ist natürlich, du brauchst dann auch für diese jeweilige Verbuchung an der Stelle vorne schon, also bei der Verbuchung, dann die komplette, ich sag mal, Steuerpeilung, ne, bis zu Ende. Ja, du musst ja dann, wenn du das so untergliederst, gleich wissen, das ist dein Aktienfonds, ne, der ist so und so freigestellt, handelsrechtlich so und so zu behandeln, Fahrpauschalen sind so und so zu behandeln. Das ist ja wahnsinnig komplex, du brauchst ja irre viel Wissen. Und das müsstest du schon bei der Buchhaltung abbilden. Ne? Und wenn du den normalen Ablauf mal vergegenwärtigst mit der Buchhaltung, Abschluss, das ist eigentlich das Gegenteil, wie bei uns in der Branche gearbeitet wird, auch sinnvoll gearbeitet wird. Ne? So. Und das Zweite ist eben, dass du dann versuchst, das über Excel-Listen abzubilden und dann diese einzelnen Positionen, also händisch, dann in die Excel dann irgendwie einzugeben, die Daten, Informationen zu ergänzen, also pro Position. Und dann hast du am Ende, was du brauchst für die laufende Buchhaltung, Erträge, Gewinne, Verluste, für Abgrenzungsbuchungen im Jahresabschluss, Bewertungsbuchungen. Und dafür musst du eine wahnsinnig komplexe, fehlerträchtige, aufwendige Excel-Liste führen, die am Ende keiner mehr versteht. Häufig auch nicht der, der sie führt. Oder dass du eben dann...
Ja, und wenn man dann dem Finanzamt die zeigt, die das dann vielleicht prüfen wollen, die sagen auch vielen Dank. Ne?
Als Finanzamt, kleiner Insider, da haben wir jetzt in den letzten Monaten ein paar ganz interessante Erfahrungen vom Markt her bekommen. Da haben wir tatsächlich jetzt dann so 3 bis 5 Fälle übernommen, wo jetzt dann die Kolleginnen und Kollegen eben diese detaillierte Aufarbeitung nicht vorgenommen hatten. Ja, sondern die hatten dann tatsächlich teilweise das pauschal dann einfach eingebucht oder Ergebnisaufstellungen übernommen. Und die sind dann in der Betriebsprüfung brutal auf die Nase geflogen. Ne? Da hat die Finanzverwaltung in 2, 3 Fällen einfach auch zugeschätzt, weil sie gesagt hat, ich mache mir selber gar nicht die Arbeit. Ne? Weil sie ja weiß, das ist eine Monsterarbeit, das aufzuarbeiten. Aber du kannst das Ganze nicht sauber dokumentieren. Also schätze ich einfach pauschal zu, ne? 30% Gewinnerhöhung, zack. Und das tut natürlich weh, weil ja viele steuerfrei ist. Und es hilft dir ja dann nichts, wenn du es nicht dokumentieren kannst.
Ja, okay, also das ist natürlich ein Riesenthema, nicht nur um Kosten. Also vielleicht, ich will mal noch deinem Beispiel ergänzen, dass wir natürlich auch teilweise Fälle haben, wo dann hin und her getradet wurde. Und dann irgendwann kommt man zur Erkenntnis, ja, ich brauche einen Steuerberater. Und dann sagt man ja, müssen wir noch eine Buchhaltung erstellen, ne? Und dann ist plötzlich aus den paar hundert Kosten, die man da, Euro-Kosten, die man gerechnet hat mit der Trading GmbH für IHK und so weiter, werden halt dann plötzlich 15.000, 20.000, weil man halt jeden Monat noch eine ganz aufwendige Buchhaltung dahinterher ziehen muss. Und deswegen ist natürlich auch mein Ansinnen, da immer zu schauen, gibt es nicht irgendein sinnvolles System, was man einziehen kann, um eben den manuellen Aufwand und damit auch die Kosten am Ende geringer zu halten, ja.
Rolf, ist das praktisch jetzt, wenn man, Chris hat das Beispiel genannt, wenn man jetzt merkt, okay, die Buchhaltung ist ja sehr aufwendig in der Trading GmbH, sind es dann bei euch eher die Steuerberater, Steuerberaterinnen, die anklopfen oder sind es dann die Gesellschafter dieser Trading GmbH? Also das ist ein Mix aus beidem, weil die eine Seite dann merkt, okay, vielleicht brauchen wir da EDV-technische Unterstützung, sonst habe ich hier eine Rechnung über 20, 30, 1.000 Euro oder noch mehr.
Ja, was glaubst du, Fabian?
Ja, ich glaube, dass, da kann Christian da mal einspringen, aber ich glaube, dass natürlich schon viele Steuerberater, Steuerberaterinnen dann merken, okay, vielleicht so die Standardprodukte, die vielleicht angeboten werden, auch von der DATEV reichen jetzt in der Form nicht aus, dass ich das eben schnell und zielführend erfassen kann und suchen dann praktisch in der Kanzlei Möglichkeiten, dass man es eben effizienter erfassen kann und kommen dann so auf euch. Also ich würde jetzt eher sagen, es ist eher ein Thema, was dann Steuerberater Steuerberater, Steuerberaterin praktisch zu euch führt, weil ich kann mir vorstellen, dass viele, die eben so eine Trading GmbH haben, gar nicht so das Problembewusstsein haben, was es eigentlich für ein Aufwand ist. Ja, das Handeln ist das eine, aber dann natürlich die Sachen verbuchen das andere. Also von meinem Bauchgefühl her würde ich eher sagen, eher die Steuerberater, Steuerberaterin kommen auf euch zu.
Ja, absolut ein Punkt. Also als wir mit dem Produkt in den Markt gingen, Fabian, da war es anders. Da kannten die Kolleginnen und Kollegen das Produkt nicht. Und da sind wir teilweise über Banken, Vermögensverwalter und die VermögensinhaberInnen dann empfohlen worden. Und dann sind wir so zu den SteuerberaterInnen gekommen. Das war so initial der Fall, hat sich komplett gedreht. Und aktuell 85% der Neukundinnen und Neukunden sind direkt Steuerkanzleien. Wir haben so 510 mittlerweile Steuerkanzleien, für die wir da arbeiten. Und für die sind wir mittlerweile zur verlängerten Werkbank geworden, die dann Make-or-Buy-Absicherung das dann an uns gibt und sagt, nö, dann habe ich das lieber sauber aufgearbeitet, dokumentiert vom Fachmann mit Garantie, bevor ich mich da selber hinsetze und Jugend forscht mache.
Schreibt es, glaube ich, in manchen Fällen ganz gut, ja. Aber ich erlebe das jetzt auch schon, dass so Vermögensverwalter euch, also oder sagen, hey, zur Info, wenn ihr jetzt uns als Vermögensverwalter auswählt, habt ihr das Problem, dann als GmbH diese ganzen Sachen auch zu verbuchen, schaut euch doch mal diese Lösung an. Also das so habe ich zum Beispiel jetzt zuletzt auch schon gesehen. Mhm. Ja. Ich würde gerne mit euch nochmal und vielleicht auch für die Zuhörer ganz interessant über das Thema Jahresabschluss sprechen. Also was muss man, also warum muss man sich da auch nochmal besonders Gedanken machen, wenn jetzt das Jahresende ist? Ja, ist ja gerade erst vorbei. Vielleicht werden gerade viele Jahresabschlüsse erstellt und man hat solche Depots in den GmbHs. Ja, da haben wir gerade schon gesprochen, du musst eigentlich jede Transaktion, die da stattgefunden hat, musst du dir irgendwie anschauen. Und ganz besonders zum Jahresabschluss muss man ja auch so ein paar richtig tricky Dinge machen. Und das eine ist ja immer dann, wenn es eine turbulente Marktphase gibt und vielleicht auch mal Aktien nach unten gehen. Könnte ja sein, dass wir gerade in so einer leben. Ja, vielleicht, gut, ich lache jetzt so, manche sind vielleicht auch betroffen, dann ist das natürlich nicht schön. Aber das ist ja so ein Thema, ne? Man muss ja beim Jahresabschluss schauen, ist denn diese Position möglicherweise im Wert gemindert? Weil das kann ich ja schon mal vorwegnehmen. Man darf nicht höher das Ganze ansetzen als den Preis, den man mal bezahlt hat. Das geht ja im deutschen Handelsrecht nicht, dass man sagt, hey, meine Nvidia-Aktie ist um 200% gestiegen. Ich kann hier mal schön einen Gewinn zeigen. Es ist immer maximal der Wert, den man mal bezahlt hat. Aber wenn es nach unten geht, da muss man ja schon was machen. Lass uns doch darüber nochmal sprechen.
Ja, super gerne. Also wenn du mich fragen würdest, was dann das Aufwendigste bei der Wertpapierbuchhaltung ist, würde ich dir zwei Antworten geben. Mhm. Zum einen die, sagen wir, jahresabschlussbezogenen Buchungen und das zweite ist dann die Aufarbeitung der Investmentfonds oder ETF, also bei der Steuererklärung mit diesen schon angesprochenen betrieblichen Teilfreistellungen. Das ist nämlich auch so eine Sisyphus-Arbeit, die dann alle aufzupriebeln, diese Fonds, weil da steht ja nicht drauf, ich bin ein Aktienfonds, ich bin ein Mischfonds oder so, sondern das musst du ja alles über die ISIN dann praktisch ermitteln. Mhm. Die Hauptarbeit bei der Wertpapierbuchhaltung, Christian, die geschieht im Bereich der abschlussbezogenen Buchungen, also bei der Jahresabschlusserstellung. Das wird kolossal unterschätzt. Das beginnt bei den Anleihen, ne? Da musst du Zinsen abgrenzen. Privat magst du Zufluss, Abfluss. Ja. Dann musst du die Stückzinsen anders ermitteln. Sein sonstiger Vermögensgegenstand handelsrechtlich. Die Dividenden musst du um den Stichtag rum sauber zuordnen. Nicht? Das hast du vor allem bei den amerikanischen Aktien, dass die, warum auch immer, noch im alten Jahr kurz vor Jahreswechsel ausschütten und die Zahlung erst im nächsten Jahr teilweise Wochen später erfolgt. Du musst ja die Dividende mit Ausschüttung schon aktivieren. Und die Hauptarbeit ist eigentlich die Folgebewertung, was du jetzt schon angesprochen hattest, Umlaufvermögen, Anlagevermögen, je nach Zuordnung, streng oder gemildertes Niederspätprinzip. Und du bist handelsrechtlich dann gehalten, dann beim Umlaufvermögen zum Beispiel, strenges Niederspätprinzip, wenn die Aktie, der Kurs der Aktie am Stichtag unter dem Buchwert liegt, also unter den Anschaffungskosten initial, dann bist du verpflichtet abzuschreiben und im Folgejahr dann wieder zuzuschreiben. Das ist natürlich schon ein wahnsinniger Informationsbeschaffungsaufwand und deswegen eben diese komplexe Excel, weil du ja dann praktisch die ganzen praktisch Stichtagskurse eintragen musst. Du musst die Buchwerte anschauen, liegt unter dem Buchwert ja, nein. Noch spannender ist es beim Anlagevermögen, beim gemilderten Niederstwertprinzip. Da musst du häufig Durchschnittsbetrachtungen nach hinten machen oder du guckst, ob sich der Kurs wieder erholt hat. Das heißt, da hast du teilweise zwei, drei verschiedene Bewertungsverfahren, die du anwenden musst, bis du dann eben herausgefunden hast, ob eben eine dauernde Wertminderung dann irgendwie vorliegt oder nicht. Also das wird in der Praxis total unterschätzt.
Und wie läuft das denn bei euch? Das heißt, du findest, also du hast ja in den Daten schon mitgegeben, welches Wertpapier ist das jetzt? Wahrscheinlich über die Wertpapierkennnummer oder ISIN, wie du es gerade sagtest. Und dann hast du natürlich sicherlich irgendwie eine Datenbank angebunden, wo dann schon hinterlegt ist, prüft den Kurs zu dem Zeitpunkt und am Ende kommt eben dann das Ergebnis raus, das muss abgeschrieben werden und wenn ja, wahrscheinlich auch schon direkt mit der Buchung, die man sich schön einspielen kann,
oder? Nichts hinzuzufügen, genau so läuft es. Also wir haben da wahnsinnig bei der Fintegra in Technologie investiert und haben dann eben ein System gebaut, wo dann teilweise über Datenschnittstellen, teilweise über Belegschnittstellen dann die Belege automatisiert erstmal organisiert werden, ganz banal. Ne? Wenn du die Belege hast, dann werden sie bei mir mittlerweile KI-gestützt erfasst. Da haben wir auch Technologie entwickelt. Und dann hast du quasi so die Kerninformationen in der Datenbank, die wir gebaut haben. Dann die weiteren Informationen, die die Belege nicht liefern, die kaufen wir zu über Datenlieferanten, die auch die Banken nutzen, also WM oder SIX. Und da kannst du da Kurse, Personenkurse, Devisenkurse, Vorklassifikationen, kannst du alles kaufen als Info. Und dann ist das so gebaut bei mir, alles sehr granular erfasst, dass du dann eben diese handels- und steuerrechtliche Beurteilung der Sachverhalte auf Knopfdruck lieferst. Und wenn der Kurs am Stichtag unter dem Buchwert liegt, dann wird die Folgebewertung, die Abschreibung automatisch ermittelt und wird auch gebucht. Das heißt, mit dem Buchungsstoff, den wir liefern, sind auch alle Abschlussbuchungen, also Abschreibungsbuchungen oder Zuschreibungsbuchungen bis zu den Anschauungskosten, das wird als Buchung gleich mitgeliefert.
Da schlägt das Steuerberaterherz höher, wenn ich das höre, ja. Ja. Aber ich weiß nicht, ich will mal noch so ein Thema ansprechen, und zwar die Frage, als GmbH, was wählt man da eigentlich für ein Depot? Ich finde diese Frage, also die bekomme ich oft gestellt und die ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil privat wirst du ja mit Werbung zugebombt, welches Depot jetzt das Beste für dich ist, ne? Und da gibt es ja auch sehr gute Möglichkeiten, wo die Gebühren äußerst gering sind. Also hier, ne, kennt ja alle diese Neo-Broker und so. Aber wenn man sich das dann mal genauer anschaut und sagt, ach wunderbar, ich möchte auch keine Gebühren zahlen für meine GmbH, könnt ihr nicht auch für meine GmbH ein Konto eröffnen? Dann sagen halt die meisten, nee, das ist uns zu kompliziert, kannst du vergessen, mache ich nicht. Das heißt, du hast ja bei der GmbH schon die Frage, ja, wo mache ich denn überhaupt mein Depot? Jetzt weiß ich nicht, Rolf, ob du hast ja vorhin auch gesagt, du hast so ein bisschen einen Überblick, wer denn was nutzt. Sag mir doch mal, nutzen denn viele eurer Kunden auch ausländische Depots vielleicht, weil das gewisse Vorteile mit sich bringt? Oder was ist da so deine Erfahrung?
Ja, die Vorteile liegen ja auf der Kostenseite, so wie du es gerade entwickelt hast, Christian. Wir selber haben da keine Präferenzen. Wir sind bei der Fintegra komplett neutral. Also wir verarbeiten aktuelle Banken, aktuell so 75, 77 verschiedene Banken. Da sind wir komplett neutral aufgestellt vom Markt her. Aber natürlich sehen wir, jetzt neutral gesprochen, so die Marktentwicklung, dass immer mehr AnlegerInnen natürlich auf die Kosten schauen. Und die sind natürlich dann bei den Inlandsbanken oder bei den klassischen Auslandsbanken pro Trade relativ hoch verglichen mit den eher günstigen Brokerbanken, jetzt Interactive Brokers mal genannt als Marktführer. Und da sind natürlich dann die Kosten entsprechend niedrig. Aber das habe ich den Kindern auch frühzeitig beigebracht, wenn du wenig zahlst, dann brauchst du auch wenig erwarten. Oder solltest du auch wenig erwarten. Und das korreliert natürlich, nicht? Das heißt, du zahlst wenig pro Trade, aber du kriegst halt null Service. Das heißt, du kriegst keine Aufarbeitung, keine Belege, keine Vermögensberichte, null. Keine Kontoauszüge, nichts. Und wir betreuen das Ganze jetzt dann, wenn ein Dienstleister eingeschaltet ist in den Markt von dem Interactive Brokers, CapTrader. Aber ansonsten bedienen wir dieses Marktsegment nicht. Aber ist für uns erträglich, sage ich mal, weil 99,5% der Wertpapierdepots in Deutschland liegen woanders. Die liegen nicht dort.
Achso, okay. Also es ist jetzt gar nicht so, dass es überproportional viele Depots im Ausland gibt für GmbHs. Kannst du so nicht bestätigen?
Nee, gar nicht. Im Gegenteil. Also die 99,5% liegen ganz klassisch Sparkasse, Volks- und Raiffeisenbank. Also eher so in dem Bereich, wo man es nicht vielleicht unmittelbar erwarten würde.
Ja. Okay, ich möchte da trotzdem noch mal kurz bleiben bei dem Thema, weil tatsächlich habe ich selber ein Auslandsdepot für meine GmbH.
Okay.
Bei einer dieser Anbieter, ne? Und ich habe jetzt ein Problem festgestellt, was mich, glaube ich, auch noch ziemlich nerven wird. Oder vielleicht komme ich noch mal auf dich zu. Weil du musst ja dann, also die führen ja keine Kapitalertragssteuer ab. Ne? Das ist ja, könnte man jetzt sagen, ist ja erstmal gut, habe ich mehr Liquidität, ja. Aber damit geht ja auch einher, wenn du jetzt ein ETF hast, dann berechnen die ja auch die Vorabpauschale für dich nicht. Das ist ja diese blöde Zahlung, die jetzt in Deutschland eingeführt wurde für ETFs, die Gewinne nicht automatisch ausschütten, sondern thesaurieren. Ja, dann wird ja immer geguckt, wenn der Bundesbankzins positiv ist, was ja jetzt wieder seit ein paar Jahren der Fall ist, dann muss man für die Gewinne, die nicht ausgeschüttet wurden, schon mal Vorabsteuern zahlen, weil ja der Wert gestiegen ist. Okay. Also ich meine, und dann macht das die Bank für einen und erhebt das vom Verrechnungskonto, da ärgert man sich ja schon drüber, aber noch ärgerlicher ist es ja, wenn es die Bank überhaupt nicht macht und man jetzt diese Vorabpauschale selbst ausrechnen muss. Ja. Das ist ja, ja nicht so schön, ja. Ne?
Naja. Klassiker, Christian. Und jetzt bei uns auch Standard, weil wir natürlich dann bei den gängigen Fondsanbietern oder ETF-Anbietern kannst du ja die Vorabpauschalen kaufen als Information. Ja, das heißt, ich kann dann über die ISIN über die Datenlieferanten, die ich habe, diese Vorabpauschale quasi einspielen. Ansonsten ist es vorsichtig formuliert eine recht mühsame Geschichte, wenn du da jetzt, ich sag mal, klassisch konventionell dann irgendwie mit dieser Rechnung dann irgendwie da pro Fondsanteil dann irgendwie deine Vorabpauschale dann irgendwie mit 3,50 Euro dann irgendwie ermitteln musst. Viel Spaß.
Mhm. Ja.
Aber geht nicht anders. Ich meine, du musst es ja ermitteln, weil du musst es ja in der Steuererklärung angeben. Das ist jetzt nicht beliebig.
Ja, genau. Und es ist doch so, dass dann die Vorabpauschale ist ja, also das ist ja auch keine, also steuerlich oder in der Handelsbilanz würde man das ja auch als Forderung zeigen, ne? Weil das ist ja quasi Geld, was man, oder als sonstigen Vermögensgegenstand zumindest, ne? Das ist ja dann Geld, was zwar jetzt steuerlich schon zu zahlen ist, aber eigentlich bekommt man es ja wieder, wenn man dann letztendlich die ETFs verkauft, richtig?
Ja. Also die Vorabpauschale buchst du handelsrechtlich gar nicht. Also die wird komplett außen vor gelassen. Was du bei der Vorabpauschale buchst, ist an sich nur die Kapitalertragssteuer, die aber dann bei eben diesen Billigbrokern ja nicht einbehalten wird. Und die buchst du in der Steuerbilanz, da aktivierst du das, was du sagst, ist richtig, in der Steuerbilanz. Da buchst du quasi dann einen sonstigen Vermögensgegenstand, Ausgleichsposten. Und da buchst du das dann steuerwirksam ein. Also in der Steuerbilanz musst du ja versteuern, die Vorabpauschale. Und als ob das noch nicht kompliziert genug ist, wenn du dann deine Steuererklärung machst und hast deine Vorabpauschale aus dem Aktienfonds, dann ist natürlich dann auch die Vorabpauschale zu 80% steuerfrei. Also ermittelst du die quasi als Gewinn in der Steuerbilanz und den stellst du wieder auf dem Weg zur Steuererklärung zu 80% steuerfrei. Also das ist viel komplizierter, als man glaubt.
Jetzt könntest du ja auch so eine Art interessantes Orakel sein. Du hast ja jetzt dich sehr viel mit Automatisierung beschäftigt, Regeln irgendwie in gute Prozesse zu bringen, damit Dinge automatisch passieren. Wie ist denn eigentlich deine Meinung so insgesamt zum Thema Steuerberatung? Ja, das ist ja jetzt eine gewisse Nische, die ihr da euch rausgesucht habt. Oder weiß gar nicht, ob man das so bezeichnen kann, aber für ein gewisses Teilproblem. Wie ist denn deine Meinung? Habe ich in 5 Jahren noch einen Job oder?
Ja, als Steuerberater
muss ich dann ja, okay.
Naja, aber ich glaube halt, aber da bin ich jetzt nicht der Einzige, das wird ja jetzt Land auf, Land ab auch diskutiert. Ich glaube einfach, dass sich unsere Rolle, ich komme ja aus der Gestaltungsberatung, einfach verändert. Und ich glaube, dass eben dann die Dinge, die wir jetzt gerade diskutieren, das sind absolute Routinevorgänge, das sind Hygienethemen. Die muss dann jemand, das ist eben unsere Passion, so in dem Vermögensbereich, wir werden das ja, was wir jetzt tun, ausweiten auf Immobilien, auf Beteiligungen, auf Krypto, entweder selbst oder mit Fremdangeboten. damit eben dann diese Vermögenssachverhalte einfach automatisiert digital aufgearbeitet werden. Weil die Branche das meiner Meinung nach in der Form auch gar nicht mehr leisten kann. Ne? Ich bin jetzt 60 Jahre alt, das ist bei uns in der Branche gar nicht mehr leistbar. Also auch mit der Altersstruktur der Steuerkanzleien und allem, was damit einhergeht. Ich glaube einfach, dass viele Sachverhalte, das wird bei der Lohnsteuer so sein, das wird in anderen Bereichen auch so sein, dass die dann quasi standardisiert eingekauft werden von einem Fachanbieter, der auch dafür in die Verantwortung geht, so wie wir auch, mit Versicherungsschutz, mit Richtigkeitsgarantie. Und diese Dinge, die wirst du da als Steuerberater, ob dir das gefällt oder nicht, die wirst du da immer mehr einkaufen. Und dann eben über die Technologie, die jetzt dann immer mehr verfügbar ist. Das, was wir jetzt diskutieren, ist ein hochkomplexes Thema. Und da brauchst du wahnsinnig viel Fachwissen, was du weder in der Steuerberaterprüfung, Ausbildung noch danach bekommst, dieses Fachwissen, was du brauchst. Und das Zweite ist, du brauchst halt viel Technologie. Das, was wir jetzt dann machen, das hat einen ordentlichen Geldbetrag gekostet, Investment in Technologie, um dann diese ganzen Informationen passgenau dann auch verfügbar zu haben. Und das kann sich natürlich eine kleine, mittlere Kanzlei, auch große Kanzleien können sich das gar nicht leisten, weil sich das ja gar nicht rentiert. Weißt du, Christian, wenn ihr jetzt dann irgendwo 5, 10 Depots bei mir in der Kanzlei habt, dafür dann einen mittleren siebenstelligen Betrag zu investieren in Technologie, ist vielleicht möglich, aber nicht sinnvoll ökonomisch. Und deswegen glaube ich, wird es immer mehr Lösungen wie die unsere geben, die jetzt dann einfach diese Sondersachverhalte, nenne ich sie mal, in dem Steuerberaterleben automatisiert, garantiert dann eingespielt werden.
Das interessiert mich, du hast gerade das Stichwort Krypto in den Raum geworfen. Das ist also auch was, womit ihr euch beschäftigt, weil das ist natürlich auch so ein Feld. Jetzt gibt es ja seit 2026 auch den Informationsaustausch in diesem Bereich. Ich habe schon einige Fälle erlebt, wo dann jetzt auch das Finanzamt mitbekommen hat, dass es da vielleicht Einnahmen gab, die vielleicht unter den Tisch gefallen sind und dass natürlich das Aufarbeiten dieser ganzen Thematik immer noch eine Riesenhürde ist, weil dann irgendwelche ganz verrückten Wallets und Börsen und so da genutzt wurden. Teilweise sind die dann mittlerweile auch pleite gegangen und so. Das ist natürlich noch mal fast ein bisschen komplizierter als das Ganze mit den Aktien und Wertpapieren, oder? Wie ist da deine Einordnung?
Ja, nein. Also im betrieblichen Bereich, da steht Krypto noch am Anfang. Also wir haben ganz, ganz wenig. Wir sind ja spezialisiert auf betriebliche Depots. Und da spielt Krypto, vorsichtig formuliert, noch eine untergeordnete Rolle. Eigentlich ist es noch nicht existent. Also in der Masse, sage ich mal, der betrieblichen Depots oder der betrieblichen Einheiten. Aber es kommt natürlich immer mehr. Dann die fachliche Aufarbeitung von Krypto ist eigentlich in den Depots nicht schwierig. Die ist nicht so anspruchsvoll. Im Privatbereich, da hast du ja viele Sondersachverhalte mit Lending und Mining und diesen, die gibt es ja im Depotbereich nicht. Ne? Also beim Wertpapierdepot im betrieblichen Bereich, da schürft keiner, sondern da wird quasi dann investiert. Das Problem ist die Datenlage und die ist vorsichtig formuliert nicht so ganz einfach, wenn du dann eben jetzt über verschiedene Börsen das dann handelst, weil wir vollautomatisiert unterwegs sind. Und deswegen gehen wir da sehr mit Augenmaß ran. Wahrscheinlich, wenn wir eher so ein Fremdprodukt dann integrieren.
Ja, sehr spannend. Und bei Immobilien, vielleicht kannst du da auch noch mal kurz was zu sagen. Da geht es dann um die Abrechnung der Hausverwaltung oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, genau. Also da werden wir im Sommer anfangen und letztendlich genau das Gleiche machen wie bei der Wertpapierbuchhaltung, nur anders, wie die Kinder immer so schön gesagt haben. Und das wird dann von der Hausverwaltung, von der Bank, wenn du eine Fremdfinanzierung hast, dann quasi eingespielt. Und zwar so, dass du dann das Betriebliche, das werden wir wahrscheinlich auch privat dann machen, dass du dann die entsprechenden Anlagen dann so ausgefüllt bekommst, dass du eben auch dort von den Excel-Listen wegkommst und dann automatisiert entsprechende Ausfüllhilfen dann auch für deine Steuererklärung bekommst.
Mhm.
Das ist ein super spannender Markt, aber das brauche ich euch beiden nicht erzählen.
Nee, also ich habe neulich erst meine Familienimmobilien zusammengefrickelt, ja, und das darf man auch keinem erzählen. Ich bin auch noch hier großer Freund von Excel-Listen. Schon aufwendig, ja, die ganzen Sachen richtig zuzuordnen und so weiter und so fort. Ja, spannend. Ich glaube, das ganze Thema Datensammlung, Datenstrukturierung. Ich glaube, viele gehen mittlerweile nutzen irgendwelche amerikanischen Softwareanbieter, um sich da vielleicht eine Klarheit zu verschaffen. Aber wenn man natürlich Informationen benötigt, ja, sei es jetzt Wertpapierkurse, auf die man sich verlassen kann, oder dann auch natürlich Informationen von Banken, das kann natürlich kein ChatGPT oder Gemini oder was auch immer dieser Welt dir geben, ja, wenn man die Informationen extern braucht. Von dem her echt ein sehr spannendes Feld, ja. Wenn man jetzt sagt, okay, man ist jetzt vielleicht Steuerberater, Steuerberaterin oder hat vielleicht auch eine Trading GmbH und wird euch mal gern testen, geht es überhaupt? Kann man irgendwie mal so ein Gespräch mit euch vereinbaren? Oder sagt ihr, nee, wir sind voll, wir haben kein Interesse mehr. Ja, genau. Vorsicht, Umsatz.
Genau. Nein, wir sind jetzt dann durch die Technologie, Fabi, die wir entwickelt haben, sind wir in der Lage, das beliebig zu skalieren. Also bei uns ist das ganz anders als herkömmlich in der Branche so, dass wir eben dann diese Neukunden ganz unkompliziert mit einem immer geringeren Personalaufwand noch bedienen können. Das ist jetzt letztendlich auch, was wir durch die Technologie, die wir entwickelt haben, dann auch erreichen können. Und der normale Flow zu uns ist, dass wir im Vorfeld Informationen zur Verfügung stellen, so Einspieldateien, unsere handels- und steuerrechtlichen Standards, die wir verwenden. Und dann ist der Kontakt zu uns dann ein Erstgespräch, das führe ich persönlich mit allen Interessentinnen und Interessenten und auch um dann auch die Hintergründe, so wie wir jetzt auch gerade das Ganze durchdiskutieren, dann auch zu beleuchten und dann auch den Interessentinnen und Interessenten das an die Hand zu geben, dass sie dann auch beurteilen können, okay, fein, kann für mich interessant sein oder nicht.
Ja, spannend. Das heißt, man kann mal auf eure Webseite, am besten wir verlinken die mal in den Shownotes unten und dann kann man euch praktisch dann digital kontaktieren. Das ist wahrscheinlich der schnellste und einfachste Weg.
Genau.
Perfekt, ja, super. Also ich fand es sehr spannend, ja, sowohl die steuerrechtliche Komponente, aber auch die digitale Komponente, weil ich glaube, Datenbeschaffung, Datenstrukturierung in einer Zeit, wo ja so eine Datenflut über uns hereinbricht, wird immer wichtiger werden. Und sag ich mal, ich glaube ja langsam nicht mehr an die Entbürokratisierung. Da muss man halt schauen, wie man sich anderweitig hilft. Und das natürlich dann, wenn es so Lösungen gibt, ja, die braucht es wahrscheinlich auch. Ja.
Ja, kann ich mich nur anschließen, Rolf. Auch vielen Dank für deine Insights und zu dem, letztendlich, wie du es anfangs gesagt hast, zu der Lösung für das Problem. Und ich fand es auch ganz gut, dass wir das passend zu den Steuervorteilen, ja, eben auch mal die Kosten aufgezeigt haben, aber eben vielleicht auch, wie man es kosteneffizient lösen kann. Und insofern auch eine spannende Folge für mich und danke für deine Teilnahme.
Wir zwei, vielen Dank. Schön, dass ich da sein sollte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Perfekt, super. Schön, dass du da warst und dann bis bald.
Ciao, ciao.
Macht's gut. Ciao.
Das war der Sei doch nicht besteuert Podcast von mir, Fabian Walter alias Steuerfabi und Christian Gebert von steuerberaten.de. Abonniert und bewertet gerne diesen Podcast und folgt uns auch gerne auf den anderen sozialen Netzwerken. Ihr erreicht uns per E-Mail unter podcast@steuerversum.de.